Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Nikolaus Blome, der stellvertretende Chefredakteur der Bild-Zeitung und mal wieder mit hängender Zunge hier reingestürmt. Wo kommen Sie her, Herr Blome?
Ja, wenn das die Zuschauer und Zuhörer sehen könnten. Ich komme aus der Redaktion natürlich, von meinem Arbeitsplatz. Und wir haben natürlich ganz viel heute früh schon über Halle geredet, werden wir sicherlich auch gleich tun. Ja. Und was da Unfassbares passiert ist.
Und ein paar der Zuhörer von Deutschlandfunk Kultur konnten das eben sehen, denn sie sitzen hier im Studio. Ich bin froh, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Wir sind heute das offene Studio. Es ist Donnerstag. Immer donnerstags können Sie sich bei uns anmelden. Schreiben Sie eine Mail an offenesstudio@deutschlandfunkkultur.de. Die Termine im Oktober sind alle schon ausgebucht, aber im November, Dezember gibt es noch freie Plätze. Herr Baumann ist einer der Hörer jetzt hier und Sie kommen aus Bad Soden. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ja, warum sind Sie da?
Naja, ich bin regelmäßiger Hörer von Studio 9. Also ich höre es fast jeden Tag. Und wir waren jetzt hier in Berlin und dann habe ich natürlich versucht, das zu koordinieren, entsprechend terminlich, wie ich gehört habe, dass es diese Option gibt, im offenen Studio teilzunehmen. Und ich freue mich natürlich, dass es geklappt hat.
Ja, ich mich auch. Und noch ein dritter Mann steht hier am Tisch. Das ist Thilo Kössler, unser Korrespondent aus Washington. Grüß Sie. In Washington, eben jetzt leibhaftig in Berlin. Das wird spannend, denn wenn wir jetzt über die Ereignisse in Halle sprechen, dann sprechen wir ja unter anderem auch über die Berichterstattung darüber. Und in den USA hat man da ja traurige Erfahrung, wie man mit solchen Ereignissen in den Medien umgeht.
Ja, natürlich. Das Land eilt gewissermaßen von Anschlag zu Anschlag. Die Amokläufe sind ja nicht an der Tagesordnung, aber sie häufen sich. Das hat zu tun natürlich mit dem laxen Waffenrecht, das es in den USA gibt, und dem zugestandenen verfassungsmäßig eingeräumten Recht auf Waffenbesitz, das sogenannte Second Amendment, der zweite Zusatz zur Verfassung, der eben jedem den Waffenbesitz genehmigt. Und das führt dazu, dass in diesem Land mehr Waffen unterwegs sind, als es Einwohner gibt.
Ja, Thilo Kössler also aus den USA, Nikolaus Blome von der Bild-Zeitung und die Hörer von Deutschlandfunk Kultur hier zu Gast in dieser Mittagsstunde. Und wir werden gemeinsam den Tag sortieren. Großes Thema heute, das, was gestern passiert ist in Halle, am helllichten Tag zur Mittagsstunde. Schüsse auf Menschen, auf die Türen, auch der Synagoge in Halle an der Saale, eben zwei Tote, zwei Schwerverletzte, dann im weiteren Verlauf dessen, was passiert ist. Der Bundespräsident ist zur Stunde wohl vor der Synagoge, wollte dort zumindest sein. Der Innenminister Seehofer will am Nachmittag eine Pressekonferenz in Halle geben. Herr Blome, inwiefern wird durch eine solche Tat unsere kollektive Sicherheit angegriffen?
Naja, erst einmal dadurch, dass es offenkundig auf offener Straße dann hat jeden treffen können, wie es zweimal passiert ist. Und letztlich auch dadurch, und nicht zuletzt, sondern auch ganz besonders dadurch, dass es gegen einen Teil der Bevölkerung gegangen ist, nämlich gegen den jüdischen Teil der Bevölkerung in Deutschland, die ganz gezielt herausgegriffen worden ist. Und als das nicht klappte, als der Mann mit seiner selbstgebauten Waffe, zum Glück nur selbstgebauten Waffe, an der Tür der Synagoge gescheitert war, hat er sich die nächste Gruppe rausgesucht, die in dieses Land gehört, die zu diesem Land gehört. Und das ist dann eben Ausländer, in diesem Fall also eine Dönerbude. Und glaubte, jetzt hole ich mir einen Kanacken, sagte er dann in diesem Video.
Was erwarten wir von den Sicherheitsbehörden? Es ist ja Amoklage in Halle dann ausgerufen worden. Amoklage, ein Wort, das ich jetzt so vorher noch nicht gehört hatte, aber die Straßenbahnlinien wurden eingestellt. Leute sollten ihre Kinder nicht mehr aus den Kitas abholen, sprich man sollte zu Hause bleiben, weil man ja zunächst nicht wusste, ob da noch weitere Täter waren. Haben die Sicherheitsbehörden gut reagiert?
Da gibt es ja dieses Warnsystem, ich glaube, es heißt Kavan, wenn man sich da draufschaltet, das kann jeder Bürger machen, gibt es solche Warnhinweise, wenn es denn passiert, von der Polizei direkt aus Handy oder in die sozialen Medien natürlich auch. Das fand ich sehr bemerkenswert, habe ich in der Form noch nicht gesehen und gehört. Die Polizei wird sich aber einige Fragen noch beantworten müssen. Dazu zählt jene, warum es bald 15, 20 Minuten gedauert hat, bis sie vor Ort war, denn die ersten Notrufe an die Polizei ergingen aus der Synagoge selber, als die dort Gläubigen und Betenden merkten, dass von außen geschossen wird, dass jemand versucht einzudringen, haben die natürlich als allererstes die Polizei angerufen. Und die kam aber nicht.
Die
kam. Zumindest wird sie erklären müssen, warum sie da nicht so schnell
warum
kam.
Warum sie vielleicht relativ spät kam, ja.
Ja, also ich finde 15 bis 20 Minuten ist eine Zeit. Klar werden die wahrscheinlich argumentieren, wir wollten ein SEK holen, ein Sondereinsatzkommando, das für sowas ausgebildet und ausgerüstet ist auch. Ja, und trotzdem, dass dieser Neonazi, muss man ja sagen, und mutmaßlich muss man da gar nicht mehr vorstellen, dann über 20 Minuten, 15 Minuten lang durch die Stadt fahren kann, in einem ganz eng begrenzten geografischen Gebiet, immer wieder aussteigen kann, immer wieder schießen kann und nichts, aber auch gar nichts passiert seitens der Polizei. Das ist schon irre.
Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, der hat ja gesagt, die Synagoge hätte geschützt werden müssen, gerade an einem solchen Tag wie Yom Kippur. Wir hören ihn mal.
Es sind, glaube ich, nur glückliche Umstände, die ein größeres Massaker verhindert haben. Die Umstände, dass die Tür gehalten hat, wofür ich überhaupt kein Verständnis habe, das will ich bei der Gelegenheit klar sagen, dass die Synagoge in Halle am höchsten jüdischen Feiertag keinen Polizeischutz hatte.
Ja, würden Sie ihm zustimmen?
Das ist überraschend, ja.
Dass es da einen Polizeischutz gebraucht hätte?
Es ist schlimm genug, dass es so ist. Und darüber müsste man sich auch unterhalten, warum es eigentlich sein muss, offenkundig in weiten Teilen Deutschlands, dass man jüdische Einrichtungen mit der Polizei schützen muss. Das ist schon ein Versagen der Gesellschaft, des Staates, der Politik vielleicht auch oder meinetwegen auch unser aller, die das nicht zu unterbinden wissen und nicht zu verhindern wissen. Mhm. Warum es in diesem Fall nicht geschützt worden ist, ist völlig unverständlich. Heute früh hat, ich glaube, der Bürgermeister im Fernsehen gesagt von Halle, naja, man erkennt die Synagoge eigentlich gar nicht, wenn man dran vorbeigeht. Das wird jetzt unfreiwillig, ich meine, komisch ist der falsche Ausdruck, das ist entlarvend. In Berlin zum Beispiel werden die Einrichtungen geschützt? Ich glaube, soweit ich weiß, ist das Landessache und wird unterschiedlich gehandhabt, je nach Bundesland. Das kann eigentlich auch nicht sein.
Ich gucke jetzt mal in die Runde der Hörer. Dieses Gefühl, jeder von uns könnte zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Vielleicht möchte jemand von Ihnen sich dazu äußern. Was haben diese Geschehnisse von gestern mit Ihnen gemacht? Nein, niemand. Sie müssten aufstehen bitte kurz und hier ans Mikro kommen und sich ganz kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Michael Kösling, ich komme aus Steinfeld.
Jetzt müssten Sie es nochmal sagen, weil jetzt habe ich einen Fehler gemacht, nämlich das Mikro zu spät angeschaltet.
Mein Name ist Michael Kösling und ich komme aus Steinfeld. Ich würde gerne mal die Worte von Herrn Thilo Köster aufgreifen. Was mich so ein bisschen beunruhigt ist, die Erfahrung, die Herr Köster in Amerika gemacht hat, inwieweit das vielleicht auch zu uns jetzt rüberschwappt vom großen Teich.
Herr Kössler?
Ja, also das hoffe ich nicht, dass das rüberschwappt. Denn in der Tat, das große Problem in den USA ist das Waffenrecht. Und nach jedem Anschlag wird darüber diskutiert, ob dieses Waffenrecht noch zeitgemäß ist. Aber jeder Präsident, gleich welcher Partei, der versucht hat, dieses Waffenrecht zu ändern und Beschränkungen einzuführen, dafür gibt es ganz konkrete Vorschläge. Jeder Präsident ist gescheitert. Jede Initiative ist zu Fall gebracht worden. Es ist einfach so, dass die NRA, die National Rifle Association, die mächtigste Lobbygruppe in den Vereinigten Staaten ist. Sie arbeitet mit den Mitteln der Korruption, der offenen Bestechung sie beeinflusst besonders die republikanischen Politiker in einer Art und Weise, dass jede Reform unmöglich ist. Mhm.
Gut, jetzt haben wir Waffengesetze in Deutschland, die ganz anders sind als die in den USA. Aber tatsächlich auch die Frage an Sie, Herr Blome. Müssen wir uns darauf einstellen, dass wir vielleicht Kontrollen haben werden, zum Beispiel wenn wir in Museen wollen oder in andere öffentliche Gebäude in Zukunft in Paris? In London gibt es sowas ja schon längst. Bräuchten wir das in Deutschland auch?
Das gibt es zum Teil ja hier auch schon. Ich finde, es ist eine echte Gratwanderung, wie weit Sie das öffentliche Leben unter so einen polizeilichen Sicherheitsvorbehalt stellen wollen. An jeder Ecke, wenn Sie durch Paris an bestimmten Zeiten der vergangenen 2 Jahre gegangen sind, haben Sie an jeder Ecke einen Fallschirmjäger mit aufgepflanztem Bajonett stehen sehen. Ich weiß nicht, ob das gut ist für eine Gesellschaft auf Dauer. Und es lenkt jetzt auch ein bisschen davon ab, dass es ja hier um ein ganz konkretes Ziel gegangen ist. Offenkundig gibt es eine Neonazi-Szene, die sich bewaffnet hat oder dabei ist, sich zu bewaffnen und keinerlei Hemmungen mehr kennt, Ziele, die sie als Ziele begreifen, also jüdische Einrichtungen, jüdische Menschen zu attackieren und dann auch wahllos um sich zu schießen. Da würde ich eher versuchen, mit allem Druck, den der Staat, den die Sicherheitsbehörden entwickeln können, auf diese Leute loszugehen, anstatt zu versuchen, das ganze Land mit irgendeinem Schutznetz zu überziehen, das die Gesellschaft verändern würde und in Wahrheit ja auch keine absolute Sicherheit bringen würde.
Zwei Tote, zwei Schwerverletzte, 60 oder auch mehr, vielleicht auch 80 Menschen in der Synagoge in Halle, die knapp einem Desaster entgangen sind. Das ist das, was gestern in Halle geschehen ist. Das beschäftigt uns. Und wir sind jetzt verbunden mit meinem Kollegen, unserem Korrespondenten in Sachsen-Anhalt, mit Christoph Richter, der vor der Synagoge steht, wo Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Gast ist. Herr Richter, was passiert im Moment? Was können Sie sehen? Was erleben Sie?
Also der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist gerade gekommen, zusammen mit dem Ministerpräsidenten Sachsen-Anhalts Rainer Haseloff und dem Innenminister. Und sie haben eine Gedenkminute eingelegt, genau vor der Stelle, wo die Blumen abgelegt sind, um dann in die jüdische Gemeinde zu gehen und mit Gemeindemitgliedern der jüdischen Gemeinde zu sprechen über das Erlebte, was gestern passiert ist. Weil es war doch für viele, wie ich heute wieder noch gehört habe, mit denen ich auch gesprochen habe, ein wirklich schreckliches Ereignis, zumal sie 10 bis 15 Minuten, das sagen sie immer wieder, auf die Polizei warten mussten. Sie haben sich von innen verbarrikadiert, sie haben um ihr Leben Angst gehabt und von daher muss auch noch viel darüber gesprochen werden. Aber letztendlich geht es jetzt auch darum, Trost zu spenden und das merkt man auch bei den Menschen, die hierher gekommen sind. Es kommen immer wieder Hallenser, die legen Blumen ab und man redet miteinander. Man ist sehr bedrückt, aber es ist auch ein Hoffnungszeichen, das kann man so, wenn man es ein bisschen wertend schreibt, man ein Hoffnungszeichen, dass man sieht, die Menschen kommen miteinander ins Gespräch, reden miteinander rüber und können sozusagen das Entsetzen, was sie erleben, was sie erlebt haben, irgendwie in irgendeiner Art und Weise dann auch verarbeiten.
Das finde ich interessant und gleichzeitig finde ich es auf eine Art eben auch hilflos. Klar reist jetzt der Bundespräsident dahin und das ist auch gut so, aber was nutzt das, beziehungsweise was bringt das für die Zukunft? Natürlich müssen solche Gesten der Anteilnahme sein. Ich hätte jetzt aber gerne von meinem Staat, den Herr Steinmeier nun an der obersten Spitze ja vertritt, gesehen, was er zu tun gedenkt.
Ja, vielleicht sagt er das ja gleich, oder Herr Richter? Es ist eine Rede angedacht, die Frank-Walter Steinmeier jetzt gleich halten wird?
Nein, eine Rede ist nicht angedacht. Also es ist ein Gespräch angedacht mit der jüdischen Gemeinde. Es gibt danach noch so eine sogenannte, es nennt sich Pressebegegnung. Aber Herr Blome, Sie haben natürlich recht, es ist eine symbolische Handlung. Und ich glaube, es ist in diesen Zeiten auch wichtig, gerade hier in Sachsen-Anhalt, zu zeigen, dass man hinter diesen Menschen steht. Denn das ist die Tat, wie es immer wieder beschrieben wird, eines Einzeltäters. Und so ganz stimmt das ja nicht, weil wenn man sich vergegenwärtigt, wo man hier ist, in Halle hat die rechtsextreme Identitäre, Bewegung, ein Hausprojekt. Um die Ecke wohnt Götz Kubitschek von dem Mini-Verlag, Antaios-Verlag, wo auch immer wieder AfD-Kollegen hingehen, wo immer wieder sozusagen auch Hetzreden geschwungen werden. Es gibt den Fall Trüglitz aus dem Jahr 2015, das ist auch um die Ecke. Es wohnt in Bornes der NSU-Unterstützer Ralf Wohlleben. Also hier ist schon auch eine verfestigte Neonazi-Szene und darüber muss gesprochen werden, dass es auch möglicherweise auch gar nicht, dass es hier in Halle passiert ist. Die Halle ist jetzt keine rechtsextreme Stadt, aber dass sozusagen diese Strukturen im Umland durchaus zu sehen und da sind.
Nein, ich wollte auch nicht sagen, dass der Bundespräsident da jetzt was Falsches macht, indem er mit den Leuten spricht und ihnen das Gefühl gibt, der Bundespräsident, der Staatsoberhaupt hört ihnen zu und ihrem schrecklichen Erleben, was sie da gestern mitmachen mussten. Und trotzdem, wenn man ehrlich ist und gar nicht mal zynisch, könnten wir beide jetzt den Text aufschreiben, den er reden würde, wenn er eine Rede hielte. Mit all den Bausteinen, die dann kommen, dürfen wir niemals tolerieren. Wir haben eine Verpflichtung aus unserer Geschichte. Das darf nicht sein, nie wieder, etc. Wie gesagt, das können Sie texten, ohne es gehört zu haben, ohne dass er es gesagt hat. Und das meine ich mit hilflos, beziehungsweise, wenn da so ein Satz kommt, das dürfen wir nicht tolerieren, muss man irgendwann auch mal antworten, naja, es passiert aber die ganze Zeit. Mhm. Nicht in diesem schrecklichen Ausmaße, zum Glück. Aber wenn Sie jetzt zurückblättern, die letzten 3-4 Monate, gibt es eben eine ganze Reihe von antisemitischen Vorfällen, auf die Behörden mehr oder minder glücklich mit richtiger Hand reagiert haben. Hier in Berlin wollte kürzlich jemand vor ein paar Tagen mit einem Messer in der Hand und ein paar schlimmen Rufen auf den Lippen in eine Synagoge. Der ist dann wegen Hausfriedensbruch belangt worden, beziehungsweise gleich wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Da fragen sich, glaube ich, nicht nur die Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft, ob die Behörden noch alle Tassen im Schrank haben.
Gut, es ist heute Nachmittag ja auch der Innenminister Horst Seehofer in Halle und der wird eine Pressekonferenz geben. Was erwarten Sie, Herr Richter? Was wird er wohl sagen?
Das kann man schwer sagen, aber er wird natürlich Dinge, dieses Entsetzen ausdrücken, aber er wird natürlich auch, weil auch Josef Schuster wird auch erwartet vom Zentralrat der Juden in Deutschland, der wird natürlich ganz klar die Frage stellen, warum gab es hier keine Polizei am Yom Kippur? Das ähnliche Situation ist in Magdeburg, also diese jüdische Gemeinde dort hat auch keinerlei Schutz von außen. Also als ich vorher mal da war, gestern war das, unscheinbares Gebäude, also da kann man quasi einfach so reingehen. Also wenn ich jüdische Gemeinden in Köln, in München oder in Berlin sehe, da sieht das wirklich anders aus. Da habe ich den Eindruck, hier hat man etwas verschlafen, hier hat man etwas nicht ernst genommen. Und Max Piworotzki, das ist der Vorsteher der jüdischen Gemeinde hier in Halle, der sagte mir vorhin, man habe immer wieder nach Schutz, nach Polizeischutz angefragt, aber anscheinend nie eine Antwort bekommen. Und ich hoffe, dass heute auch mal eine Antwort darauf kommt.
Also ein fassungsloser Christoph Richter, unser Korrespondent in Sachsen-Anhalt. Danke für diese Einschätzung direkt aus Halle. Und hier im Studio bleibt Nikolaus Blome von der Bild-Zeitung, Thilo Kössler aus Washington, unser Korrespondent, und die Hörer von Deutschlandfunk Kultur sind vielleicht zu Gast.
Ja, vielleicht einen Satz noch zu Horst Seehofer. Dem muss man zumindest zugutehalten, auch wenn es im Rückblick natürlich dann beinahe wie hilflos klingt, dass er seit geraumer Zeit sagt, wir müssen mehr auf die rechtsextreme Szene achten. Sie ist mindestens so virulent wie die islamistische Szene. Und man wird das Gefühl nicht los, dass unsere Sicherheitsbehörden immer nur eines auf einmal schaffen. Also entweder guckt man nicht stark genug, nicht intensiv genug in die Islamisten-Szene und dann passieren Anschläge von dortiger Seite. Oder eben, wie jetzt zuletzt man das Gefühl entwickeln musste, es ist nicht genau genug, nicht tief genug recherchiert worden oder hingeguckt worden in der rechtsextremen Szene.
Gut, und also
jetzt
kommt es zurück. Besteht in jedem Fall Handlungsbedarf und wir werden gleich natürlich auch über dieses Thema weitersprechen, denn es stellt sich ja nun auch die Frage, wenn so etwas passiert, wie müssen wir, wie dürfen wir berichten, was muss man zeigen, was darf man nicht zeigen? Auch das wirklich eine interessante Frage in diesem Zusammenhang. Wir haben einige Hörermails erhalten und wir werden kritisiert. Wir werden nämlich insofern kritisiert, als dass wir uns zu sehr auf die Täter kaprizieren würden, wenn wir über Halle und die Geschehnisse dort berichten und zu wenig über die Opfer sprechen. Hier zu Gast in dieser Mittagsstunde Nikolaus Blome, stellvertretender Chefredakteur der Bild-Zeitung, und Thilo Kössler, unser Korrespondent in Washington, jetzt in Berlin, und die Hörer von Deutschlandfunk Kultur, die hier zum offenen Studio heute zu Gast sind. Herr Blome, da stellt sich natürlich gleich auch die Frage an Sie. Wenn ich hier die Bild-Zeitung aufschlage, habe ich hier auf Seite 2 ein Bild des Täters. Ich habe das Protokoll des Tages der Schande, wie hier getitelt wird. Diese Frage ist natürlich berechtigt. Müssen wir so viel uns über den Täter unterhalten oder sollten wir nicht die Opfer in den Fokus rücken?
Sie müssen in Wahrheit natürlich beides tun. Das ist uns, glaube ich, in der heutigen Ausgabe auch durchaus geglückt. Denn wenn Sie die nächsten beiden Seiten weiterblättern, kommen die Opfer.
Gut, aber es ist nicht so prominent, muss man sagen.
Wir haben uns entschieden, die zweite Seite, also wenn man so will, die prominenteste Seite in dieser Strecke, neben der Schlagzeile natürlich, dem Täter zu widmen. Ich glaube, das ist das letztlich Weiterführende. Denn es führt uns über diese Person in die ganzen Fragen, die sich jetzt stellen, angefangen bei der kleinen Frage, na nicht klein, aber bei der, wie soll man sagen, Detailfrage, warum kam die Polizei so spät an diesem speziellen Tag, an diesem speziellen Ort, bis hin in die ganz große Frage, ist das ein weltweites Netzwerk inzwischen von diesen irren Neonazis, Identitären, White Supremacy Ideologen?
Aber man muss ja trotzdem mal festhalten.
Wie hat der Mann getickt? Und
ja gut, aber warum zeigen Sie das ganze Bild? Also das ganze Bild im Sinne von sein Gesicht. Sie nennen auch seinen ganzen Namen, seinen vollen Namen. In anderen Medien ist das Gesicht ja nicht gezeigt worden. Der Name ist nicht in voller Länge genannt worden. Reicht das nicht? Ich meine, warum muss man die Identität hier so in den Fokus stellen? Dieses Mannes.
Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir die Identität dieses Mannes schützen müssen, so wie man das bei einem Angeklagten oder Verdächtigen in einem x-beliebigen Prozess tun sollte, weil man nie weiß, wie vor Gericht das Urteil ausgehen würde. Von diesem Mann ist ein bald 35-minütiges Tatvideo existiert. Ja. Von diesem Mann existiert ein Pamphlet, ein Bekennerschreiben, wenn Sie so wollen, inklusive eines kurzen, sehr kurzen Bekennervideos. Da gibt es über die Motivlage, über den Ablauf der Tat, aber exakt gar keinen Zweifel mehr.
Gut, es wird ja trotzdem noch ermittelt. Also ich meine, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Jetzt will ich nur kurz mal den Rechtsextremismusforscher David Begrich hier einspielen. Der hat nämlich bei uns im Programm gefordert, diese Selbstinszenierung von Gewalt dürfe man weder reproduzieren noch multiplizieren. Lassen wir ihn mal kurz lassen wir ihn hören.
Wenn man dem Täter nicht zuspielen will, dann sollte man seine Bilder nicht zeigen. Es gilt, ein Bilderverbot durchzusetzen für die Reproduktion und die Multiplikation solcher Selbstinszenierungen von Gewalt, einfach um der Opfer willen.
Thilo Kössler, wie wird das eigentlich in den USA gehandhabt? Wird da eine solche These oder eine solche Forderung auch gehört?
Ja, sie wird gehört, aber sie wird natürlich nicht wahrgenommen. Die Medien verhalten sich stets gleich in derselben Hemmungslosigkeit. Es geschieht ein Attentat, es geschieht ein Amoklauf und sofort sind die Medien zur Stelle. Und sie berichten dann wirklich, sie machen den Kanal auf und sie berichten hemmungslos. Das gilt, was die Namensnennung angeht, das gilt viel schlimmer, was die Verwendung welcher Waffentypen angeht. Das gilt aber auch, was die Einvernahme von Angehörigen angeht, möglicherweise sogar Verletzten. Die Kollegen sprechen mit völlig ungeschützten Menschen, die ganz offensichtlich traumatisiert sind. Und das wird natürlich thematisiert. Es gibt immer wieder die Appelle, nennt keine Namen, zeigt diese Bilder nicht, achtet die Privatsphäre. Aber wir sind im elektronischen Zeitalter und diese Regeln, es gibt da keine selbstverordneten Regeln der Medien.
Naja, ich finde, das jetzt geht ein bisschen was durcheinander. Also, wenn es darum geht, traumatisierte Opfer, die noch am Straßenrand stehen und vor Angst und Schock gar nicht wissen, wer sie sind, so ungefähr, die einzuvernehmen, das halte ich auch für eine klassische, ganz klare Grenzüberschreitung.
Und da ist weil die Grenze zum Voyeurismus überschritten wird.
Ja, insbesondere ins Private eines Opfers überschritten wird. Das fände ich auch außerordentlich schwierig, beziehungsweise dann wahrscheinlich doch eine klare Grenzüberschreitung. Beim Täter und bei der Frage, wollen wir ein Bilderverbot, wie der Kollege gefordert hat? Das ist klar, ein Nachrichtenverbot können wir danach auch noch fordern. Und dann reden wir einfach gar nicht mehr drüber.
Na gut, man könnte ja drüber reden, ohne so dieses Gesicht zu zeigen und ohne den vollen Namen zu nennen.
Naja,
weil so setzt man sich sozusagen vielleicht seiner Propaganda aus, beziehungsweise macht sein Propagandaspiel mit. So.
Aber glauben Sie nicht, dass es journalistische Aufgabe ist, andersrum. Ich glaube, bin sehr überzeugt davon, dass es die journalistische Aufgabe ist, dieses Propagandaspiel zu nehmen, zu durchleuchten und als solches zu entlarven. Wie Sie es jetzt nennen, Propagandaspiel, als den Leuten zu sagen, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Das ist Journalismus. Das kann manchmal rüberklappen und, wenn Sie so wollen, zu weit gehen in einer Form von Voyeurismus und von Verletzung einer zu schützenden Privatsphäre. Aber in diesem Fall, was den Täter angeht, habe ich aber absolut überhaupt keine Vorbehalte, minutiös der Frage nachzugehen, was hat er gemacht, warum hat er es gemacht? Und dazu gehören auch bestimmte Bilder, die er von sich bei der Tat gemacht hat.
Die ja aber, das ist interessant, im Internet dann doch relativ schnell gelöscht wurden. Diese Streaming-Plattform Twitch hat das ja hochgeladen. Es sind wohl geschätzt 2200 Menschen gewesen, die das Video gesehen haben. Und dann nach 30 Minuten ist es schon gelöscht worden. Herr Kössler, ich habe Sie gesehen, wie Sie eben den Kopf geschüttelt haben, als Herr Blome sprach.
Für mich ist immer wirklich, auch wenn ich selber über diese Amokläufe berichte, immer wieder die Frage, wie weit darf die Personalisierung gehen? Und geht es nicht vielmehr um strukturelle Fragen. Also was ist der politische Hintergrund des Täters, wie wir es jetzt in Halle erlebt haben? Und welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Wir wissen alle, dass bei diesen Tätern immer diese Selbstinszenierung eine große Rolle spielt. Mhm. Und deshalb müssen wir Medien uns fragen, wo bedienen wir einen Nachahmereffekt? Es ist aus den USA bekannt, dass genau diese große mediale Wirksamkeit auf Nachahmer eine unglaublich große eine große Rolle spielt, bis hin zu den Waffentypen, dass bekannt geworden ist, dass potenzielle Attentäter sich genau diese halbautomatischen Waffen, die diese verheerende Wirkung haben, dann tatsächlich noch gekauft haben.
Ja, es könnte auch sein, dass dieser
Täter
schon
eine moralische Verantwortung.
Verantwortung schon ein Nachahmer ist, nämlich des Geschehens, was wir in Christchurch erlebt haben in Neuseeland, dass er sich daran schon orientiert hat und dass genau dieser Nachahmereffekt hier schon eigentlich ursächlich ist für das, was wir in Halle erlebt haben. Könnte sein.
Sie wollen aber jetzt nicht im Ernst sagen, dass wenn wir über Christchurch alle miteinander nicht berichtet hätten, es solche einen Fall nicht gibt.
Es geht ja nicht darum, nicht zu berichten, sondern es geht darum, wie wir berichten. Das ist ja der Punkt.
Naja, aber wenn Sie einen Nachahmereffekt vermeiden wollen, den ich striktissim bestreite, dass es den gibt, aber selbst für eine Sekunde mal angenommen, es gäbe ihn, wenn Sie ihn vermeiden wollen, können Sie nur gar nicht berichten. Das halte ich für absolut indiskutabel. Ein kleines Detail, wenn wir das Video nicht ausgewertet hätten und aus dem Video auch nicht zitiert hätten, wüsste man zum Beispiel nicht, dass der irre Neonazi es also zunächst an der Tür der Synagoge versucht hat und dann sagte, so wen kann ich mir jetzt noch greifen? Und dann kam er als erstes eben auf die Kanaken in Anführungsstrichen, Zitat, also auf Ausländer arabischer oder türkischer Herkunft. Und das zeigt natürlich noch eine ganze Menge mehr über das Denken dieser Szene, aus der er offenkundig entwachsen
ist. Aber darüber, wenn man darüber spricht, ist es, glaube ich, was anderes, als wenn man eben die Bilder zeigt. Aber ich weiß nicht, wie Sie das sehen, Herr Köstler.
Bilder aus dem Video könnte man kommentiert, eingeordnet, erklärt, entlarvt meinetwegen auch durchaus zeigen.
Also ich glaube auch, dass man über dieses Video berichten muss. Aber man muss es eben auch als Teil dieser Selbstinszenierung sehen. Es war das Bedürfnis des Täters, sich öffentlich zu machen während dieser Tat, nicht? Und deshalb muss man, glaube ich, ziemlich vorsichtig damit umgehen und versuchen, eben dieses Video nicht eins zu eins einfach abzubilden, sondern in einen Kontext zu stellen.
Thilo genau. Kössler sagt das. Unser Washington-Korrespondent hier zu Gast in Berlin heute und Nikolaus Blome an meiner Seite von der Bild-Zeitung. Eines der großen Themen diesen Tages ist auch die Militäroffensive der Türkei gegen die Kurdenmilizen in Nordsyrien. Es gibt Aktivisten, die berichten, dass es bereits mehrere zivile Todesopfer gäbe. In Berlin wird eine weitere Destabilisierung der Region dort und auch eine humanitäre Krise befürchtet. Herr Blome, was würden Sie sagen? Ist das jetzt so, dass Donald Trump die Kurden eigentlich verrät, denn die Kurden waren ja seine Verbündeten über einige Zeit und er hat sich da zurückgezogen. Das ist der Grund, warum jetzt diese Militäroffensive von Seiten der Türkei stattfinden kann.
Ja, er hat der Türkei für diese Operation, die die Türkei schon lange angestrebt hat, nämlich im Kurdengebiet in ihrem Sinne, in Erdogans Sinne aufzuräumen, freie Hand gegeben, plötzlich, völlig überraschend. Und damit, ja, finde ich auch, die Kurden, die viel sehr schmutzige Arbeit geleistet haben im Kampf gegen den Islamischen Staat, de facto verraten. Und ich glaube, das wird lange noch über die Amtszeit dieses Präsidenten hinausstrahlen, dass bestimmte Zusagen eines amerikanischen Präsidenten dann eben plötzlich aus heiterem Himmel zurückgenommen werden, nicht mehr gelten. Und was das für die Handlungsfähigkeit, die außenpolitische Handlungsfähigkeit Amerikas bedeutet, kann man noch gar nicht absehen.
Jetzt hat Donald Trump sein Verhalten verteidigt. Er hat gesagt, ich muss gerade das Zitat suchen, schließlich hätten die jetzt von der türkischen Militäroffensive betroffenen Kurden die USA nicht im Zweiten Weltkrieg und bei der Alliiertenlandung in der Normandie 1944 unterstützt. Herr Kössler, was ist von so einer Erklärung zu halten?
Überhaupt nichts, es ist Nonsens. Es ist absoluter Nonsens. Der Mann steht jetzt innenpolitisch massiv unter Druck. Zum allerersten Mal erfährt er von der eigenen republikanischen Partei Widerstand. Es gibt einen breiten Widerstand im Kongress, überparteilich. Demokraten und Republikaner tun sich zusammen, um jetzt wiederum die Türkei mit neuen Sanktionen zu überziehen. Auch das wird wieder fragwürdig sein. Es geht ja über dieses tagesaktuelle Ereignis hinaus, nicht? Herr Blome hat es gesagt. Donald Trump verfährt nach dem Muster America First. Ich ziehe meine Jungs ab und hinterlasse hier ein Vakuum. Und dieses Vakuum wird gefüllt werden. Profiteur ist zunächst mal die Türkei. Aber natürlich sind die Profiteure auch Russland und der Iran. Mhm. Und die Gefahr ist ganz klar, dass der IS wieder erstarkt. Und das ist wirklich eine Spontanaktion gewesen. Donald Trump hat am Sonntag mit Erdogan telefoniert und dann fiel ihm ein, jetzt ziehe ich mal die Truppen ab. Gegen den Rat seines Außenministeriums, gegen den Rat des Pentagon, gegen den Rat aller Berater.
Und es sind ja auch tatsächlich im Kongress nicht alle einverstanden. Es sind ja sowohl Senatoren der Demokraten als auch der Republikaner, die jetzt sagen, so kann es nicht gehen und die der Türkei scharfe Sanktionen angedroht haben, wenn diese Militäroffensive nicht gestoppt wird. Hat das Gewicht?
Natürlich hat das Gewicht, es wird für die Türkei Gewicht haben, aber man hat den Eindruck, das sind alles Absprachen, die da zwischen Donald Trump und Erdogan getroffen wurden. Und es ist eben, bettet sich ein in dieses autokratische Verhalten dieses amerikanischen Präsidenten, nicht, der sein Land verändern möchte in Richtung einer Autokratie. Er hat große Sympathien für Autokraten wie Wladimir Putin oder Erdogan.
Da kommen wir gleich nochmal im Detail drauf. Nikolaus Blume.
Ich bin nur hängen geblieben bei einem Wort. Das sie benutzt haben, Vakuum. Und natürlich, die Amerikaner hinterlassen in dieser Region des Mittleren Ostens jetzt ein Vakuum. Interessant ist aber auch, dass wir jetzt alle sagen können, wer da vermutlich dieses Vakuum übernehmen wird oder in das Vakuum hineingehen wird, also vom Iran über Russland, dass aber überhaupt niemand auf die Idee kommt zu sagen, naja, die Europäer könnten das ja eigentlich auch machen. Also wenn jetzt ein wirklich nur noch in Grenzen zurechnungsfähiger US-Präsident seine Truppen da halt zurücknimmt, diesen Schutz über diese kurdischen Einheiten widerruft, dann könnten es ja theoretisch auch die Europäer sein oder meinetwegen sogar die Deutschen sein, die sagen, das ist uns so wichtig zur Stabilisierung dieser Region, zumindest zur leidlichen Stabilisierung dieser Region, das machen wir jetzt selbst. Auf den Gedanken kommt aber in der Bundesregierung beziehungsweise im gesamten politischen Spektrum Deutschlands niemand.
Ich glaub,
das
da
ist
wäre
auch
die,
schon ein bisschen beschämend.
Da wäre die Grenze des politisch Zumutbaren überschritten, wenn man Deutschland in den Krieg in Syrien schicken würde,
naja,
glaube ich.
Wenn wir mit derselben Wucht sagen, die Amerikaner sollen ihn bitte führen und zugleich sagen, naja, aber uns ist er unzumutbar, ist das jetzt keine echt
gut verteidigbare Position? Ich gebe Ihnen bis zu dem Punkt recht, Herr Blume, wo es um die Frage geht, haben wir eine schlüssige Strategie, eine schlüssige Antwort auf die Politik Donald Trumps? Und die haben wir bis heute nicht gefunden. Die haben die Europäer nicht gefunden. Es geht in vielen Punkten, gilt auch übrigens beim Handelskonflikt.
Ich gucke jetzt mal in die Runde der Hörer. Haben Sie Lust, sich hier einzumischen? Dann kommen Sie gerne hier an unseren Tisch. Mikrofon ist hier vor Ihnen.
Ja, Thomas Knuth. Ja, ich möchte sagen, die EU ist viel zu schwach, um da zu intervenieren. Gebe ich Herrn Köster recht, Deutschland allein schon gar nicht. Aber für mich ist das ein klarer Fall für eine internationale Konferenz, für internationale Bemühungen, wo dann auch die Amerikaner eingebunden werden, denn der Nahe Osten brennt und es rollt eine riesige Flüchtlingswelle wieder auf uns zu. Das sollte man nicht vergessen.
Mhm. Also wenn es da um 2000 Soldaten geht und viel und mehr haben die Amerikaner dort auch nicht, dann, glaube ich, wären die Europäer schon in der Lage, das zu leisten. Und selbst die Deutschen allein wären es in der Lage zu leisten. Es ist eine Frage des Willens. Und der ist nicht stark genug. Und da schaut man lieber zu, und da hat der Hörer vollkommen recht, da schaut man lieber zu, wie sich da eine neue Flüchtlingswelle aufbaut.
Es ist natürlich eine ganz große Ratlosigkeit da. Was tut man mit den Vereinigten Staaten, die sich verabschieden vom Multilateralismus, die sich verabschieden von internationalen Organisationen, die sich verabschieden von einem gemeinsamen Wertekatalog? Das alles gehört ja zusammen. Und dieser Alleingang, nicht wahr? Es genügt nicht, auf diesen Alleingang jetzt zu reagieren, sondern man muss, glaube ich, eine Strategie finden. Und das ist überfällig, dass man hier das tut. So.
Mal gucken, ob die gefunden wird. Thilo Kössler hier zu Gast, Nikolaus Blume und die Hörer. Herr Kössler, Sie hatten eben schon das so ein bisschen angerissen. Wir waren gedanklich schon in den USA, erst in der Türkei. Jetzt gehen wir direkt in die USA. Wir sehen uns ja selten, wir beide. Wir sprechen meistens über Leitung. Sie eben in Washington, wir hier in Berlin. Und als Sie gestern hier ankamen, standen Sie im Newsroom in der Redaktion und haben wirklich gesagt, guckt mal hin, was in den USA passiert. Wir stehen davor, dass dort eine Autokratie sich etabliert. Was genau meinen Sie?
Ja, was wir jetzt in diesen Tagen just erleben, ist eine der größten Verfassungskrisen, die die USA jemals erlebt haben. Donald Trump ist gerade dabei, die Gewaltenteilung auszuhebeln. Das Weiße Haus hat sich geweigert, mit dem Kongress zusammenzuarbeiten. De facto bedeutet das, dass der Präsident damit dem Parlament, dem Kongress, mit seinen beiden Kammern, dem Repräsentantenhaus und dem Senat, das Recht abspricht, seine verfassungsmäßig verbrieften Rechte und Kontrollpflichten abzusprechen. Das ist ein tiefer Eingriff in die Rechte und in das politische System. Und nun wird sich zeigen müssen, wie sich das politische System wehrt und ob es sich wehrt. Die große Frage wird sein, die Demokraten werden das Impeachment-Verfahren, also das Amtsenthebungsverfahren, jetzt auf den Weg bringen müssen. Es bleibt ihnen gar keine andere Wahl. Der Präsident hat ihnen ja gerade den besten Grund dafür und den triftigsten Grund dafür geliefert. Der Senat wird es dann dann ablehnen, weil dort die Republikaner und nicht die Demokraten die Mehrheit haben. Und dann gibt es einen Patt, dann gibt es tatsächlich eine Totalblockade und am Ende wird der Supreme Court, das Verfassungsgericht der Vereinigten Staaten, darüber zu befinden haben, ob der Präsident zulassen muss, dass Zeugen gehört werden und Dokumente rausgegeben werden oder nicht. Mhm. Wenn sich das System nicht wehrt, dann befindet sich dieses Land in einer ganz schweren, tiefen Krise.
Und das wird Auswirkungen haben auf Europa, Herr Blume, nehme ich an.
Ja, denn es wird natürlich die Aufmerksamkeit der Amerikaner und Amerikas als der Weltmacht Nummer eins nochmal mehr auf sich selber zentrieren, auf, wenn man so will, wahrscheinlich sogar eine Art von Selbstzerfleischung im Inneren dieses politischen Systems, das, glaube ich, bis an den Rand der Belastbarkeit bereits geführt worden ist und jetzt noch ein paar entschlossene Schritte weiterzugehen droht. Und das ist nicht gut für die Welt, denn ein so unbeliebt der Begriff ist, so eine Art Weltpolizist Amerika, ist schon ganz gut. Und das sehen wir ja gerade, wie wir eben vor wenigen Minuten gesprochen haben, in der Türkei. Da geht es nur um ein paar tausend Soldaten, aber das sind eben amerikanische Soldaten. Und wenn die da sind, dann stabilisiert das eine Region, leidlich. Und wenn sie nicht mehr da sind, dann geht es da eben drunter und drüber in einer Form, wie wir sie als Europäer oder Deutsche auf keinen Fall haben wollen. Und das wird sich ja eher noch schlimmer werden, je schlimmer die Lage, wenn Sie so wollen, je unruhiger und verworrener die Lage in der amerikanischen Innenpolitik wird.
Ja.
Wir kommen jetzt in eine deshalb auch so schwierige Situation in den USA, weil sich der Wahlkampf jetzt überlagert mit dem Impeachment-Verfahren. Und beides hat eine immense Sprengkraft. Und Donald Trump hat unlängst in einem Tweet das Wort Bürgerkrieg in den Mund genommen. Und alle waren furchtbar erschrocken. Und da kommen wir zurück zu der Frage der Waffengewalt. Nicht? Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es zu noch schwerwiegenden Belastungsproben kommt, im Zeichen dieses Konfliktes. Donald Trump hat das Land, das ohnehin schon gespalten war, derart polarisiert, dass man von einer tiefen Feindschaft zwischen den beiden politischen Lagern mittlerweile sprechen muss.
Also gespaltene USA, gespaltene Länder durchaus auch in Europa. Frankreich ist auch ein bisschen gespalten. Manche sprechen auch in Deutschland schon davon, dass eine Spaltung kommen könnte. Herr Blume, was können wir tun? Beobachten, berichten natürlich, analysieren. Hilft das?
Das hilft in jedem Fall, weil ich glaube, dass die Spaltung in Deutschland, eine Spaltung auch existiert, bei weitem nicht so tief, bei weitem nicht so unversöhnlich und nicht so quer in der Mitte, wo man nie so ganz genau weiß, bei einer demokratischen Abstimmung gewinnt jetzt mit 51 oder 50,2% die eine Seite oder halt die andere. So knapp war es ja zum Beispiel beim Brexit, Großbritannien auch ein tief gespaltenes Land entlang des Brexit, ja auch. Ich glaube, es muss ein paar Leute geben, denen es gelingt, diesen starken Gefühlen ein anderes starkes Gefühl entgegenzusetzen, namens Vernunft. Und alle, die hier immer sagen, ja, die Stimme der Vernunft und so weiter ist so leise und kann gegen diese aufgewühlten, polarisierten Chöre nicht an, das glaube ich, ist falsch. Ich glaube, das ist ein starkes Gefühl und das müsste man wesentlich stärker vertreten.
Ich glaube, was wir mit Donald, Sie haben das Stichwort Brexit genannt, was wir gerade erleben, ist eine tiefe Krise des angelsächsischen demokratischen Systems und im Grunde das Ende des Zwei-Parteien-Systems. Das, glaube ich, ist das grundsätzliche systemische Problem.
Und wir sind am Ende dieser Mittagsstunde angekommen. Thilo Kössler hier zu Gast aus Washington, Nikolaus Blume von der Bild-Zeitung und die Hörer von Deutschlandfunk Kultur. Machen Sie sich nochmal bemerkbar. Danke, ich hoffe, Sie hatten eine interessante und ja, anregende Stunde, war es so?
Ja.
Ja, das freut uns. Und wie gesagt, wenn Sie dabei sein wollen, schreiben Sie uns eine Mail, offenesstudio@deutschlandfunkkultur.de. Immer donnerstags sind die Hörer hier eingeladen, um uns über die Schulter zu gucken beim Radio machen. Vielen Dank, Herr Blume, dass Sie hier waren.
Gerne.
Und danke an Thilo Kössler und gute Rückreise nach Washington.
Danke,
ich bin ja gespannt, was Sie als nächstes berichten,
ja,
wie das da weitergehen wird, dieses Drama.